Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
So, und jetzt bitte nachmachen.
Nach rechts, nach links, nach hinten, nach vorne. Zieh nach unten weg.
Oh Gott, man muss ja im Prinzip 1000 Sachen gleichzeitig machen.
Heute ist richtig Action angesagt. Wollen wir schon verraten, was du da machst, Tom, oder bleibt es ein Abenteuer und ein Rätsel, ob du da in der Fahrschule bist oder komische Videos drehst?
Ja, also es ist auf jeden Fall nichts Unanständiges. Das kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Es ist jugendfrei, so wie alle unsere Folgen. Und das ist eine schöne Aktivität, was Kulinarisches. Ich backe nämlich, und zwar eine Spezialität aus Südtirol.
Ach, sehr schön. Ja, man kann sagen, der Weg ist nicht weit, der Ausblick dafür umso mehr. Es geht heute nach Südtirol. Wissen wir alle, ist ja im Norden Italiens, auch wenn manche es ja gerne in Österreich verorten. Nein, ist Italien. Und für uns Deutsche eigentlich ein nahegelegenes Ziel, für dich demnach auch.
Ja, zumindest wenn man im Süden wohnt, so wie ich das tue. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will da jetzt hin. Für mich ist der Weg nicht weit. Auch aus Hamburg oder Berlin kommt man da natürlich gut hin und hat dann so ein tolles Stück Italien-Flair.
Ich finde das herrlich. Ich bin auch selbst großer Südtirol-Fan. Wir beide waren noch nicht gemeinsam da bisher. Dieses Mal warst du auch mit Freundin da. Ich konnte leider nicht. Sonst hätte ich natürlich wahrscheinlich mitreisen dürfen. Vielleicht auch nicht.
Du hättest immer den Vorzug gehabt, das weißt du.
Natürlich. Was wir heute noch erleben, neben Schüttelbrot, wir werden ein ganz besonderes Hotel kennenlernen, das Mai Aber in Brixen. Das ist auf Stelzen gebaut. Da freue ich mich schon sehr drauf, wie es euch dort gefallen hat. Und ich glaube, Berge sind auch dabei, oder?
Ja, der eine oder andere.
Wie herrlich. Vorher das Nice to Know. Südtirol liegt ganz oben in Italien. In dieser autonomen Provinz leben eine 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die meisten von ihnen sprechen neben Italienisch auch Deutsch. Wie praktisch. Außerdem liegt Südtirol an den Alpenausläufern. Das hat Folgen fürs Wetter, und zwar äußerst angenehme. Hier fällt weniger Regen und die Sonne scheint häufiger als in anderen Alpenregionen. Für Aktivurlauber eignet sich die Reisezeit zwischen Ende Mai und Oktober ganz besonders. Die Region ist sehr gut mit der Bahn zu erreichen. In die großen Städte Bozen und Brixen kommt man mit mehreren Zügen ohne Umsteigen von München aus zum Beispiel. Wer mit dem Auto anreist, muss über den Brenner fahren. Das Hotel Mai Aber liegt in der Nähe von Brixen, der drittgrößten Stadt Südtirols. Es wurde 2018 gebaut und liegt direkt an der Plose. Das ist ein Berg mit gut ausgebautem Wanderwegenetz. Also Tom, wir haben schon gehört, schönes Wetter ist da meistens, guten Wein, denke ich mal, gibt's auch, lecker Speck sowieso, gehört alles dazu, mögen wir beide gerne.
Ne? Muss sein.
Thema Schüttelbrot ist ja auch sowas typisch Regionales dort und du hast eben schon von Spezialitäten gesprochen. Jetzt können wir es auflösen, du schüttelst dir heute ein Brot.
Ich schüttel heute ein Brot, ich schüttel es nicht mir, auch für andere, ich lasse ja immer gerne andere mitessen, aber ja, ich war noch nie in Südtirol, darum, also ich war so überrascht, dass du schon großer Südtirol-Fan bist.
Ja, sicher.
Ich war tatsächlich noch nie da. Ich bin natürlich mal durchgefahren, aber für mich war es Neuland und darum musste ich auch erstmal schauen, okay, was gibt's denn da so an Spezialitäten? Ich will ja immer ran an die regionalen Sachen, die man dort einfach kennt. Und da dauert es eben nicht sehr lange, bis man auf das Thema Schüttelbrot stößt. Ein hartes Brot. Praktisch nur aus Kruste bestehend, ganz toll zum Wein und super, super würzig. Ich dachte mir, das muss ich kennenlernen.
Ja, für alle, die so ein Schüttelbrot noch nie als Begriff gehört oder geschweige denn probiert haben, sag mal kurz, wie sieht das ungefähr aus, bevor du es dann zubereitest? Also in der Idealform, sagen wir so, wie man es kauft im Bäcker?
Ja, wenn du dir von früher noch so eine Schallplatte vorstellen kannst, ja?
Ja.
Rund und schwarz, ungefähr die Größe,
okay.
Nur eben nicht schwarz, sondern, naja, Brotfarben, sage ich mal.
Aha.
Gut gebräunt, ungefähr so daumendick, sehr hart, sehr knusprig und dementsprechend auch mit einem ganz tollen Biss und einer riesigen Aromafülle. Und das ist wirklich eine Spezialität dort. Und ich habe gesagt, ich muss zu dem, der das so mit am besten kann. Und da haben mir meine Quellen vor Ort gesagt, du, geh mal zum Benjamin Profanter. Der ist Bäcker und der hat das mit dem Schüttelbrot so richtig drauf. Hat das auch noch weit, weit, weit über die Grenzen von Südtirol hinaus bekannt gemacht. Also bin ich hin zu seiner Backstube. Die ist da in der Nähe von Brixen, wo auch das Hotel liegt, das Mai Aber. Und er hat gesagt, naja, du, komm mal rein, ich zeig dir, was hier Sache ist. Und erstmal erzähle ich dir, warum das bei uns eigentlich so eine Spezialität ist.
In Südtirol haben die Bauern nur zweimal im Jahr Brot gebacken, im Spätherbst und dann im Frühjahr.
Und das Brot wurde bis zu einem halben Jahr gelagert.
Die große Frage ist natürlich, warum wird denn eigentlich geschüttelt?
Meine Eltern und Großeltern haben noch erzählt, als sie früher zur Schule gingen, gab es keinen Kleber, keinen Brit, keinen Uhu und so. Was hat man gemacht, um Bilder ins Heft zu kleben? Man hat Roggenmehl mit Wasser gemischt und hat die Bilder dann ins Heftchen geklebt. Ähnliches passiert hier bei diesem extrem weichen Roggenteig. Der klebt überall, da kannst du machen, was du willst, den kriegst du nicht flach. Das Einzige, was geht, ich gebe den Teig ausreichend Teigruhe, setze ihn dann auf ein dünnes Holzbrettchen mit viel Mehl und lasse ihn dann über eine drehende, kreisende Bewegung am Teigbrettchen hüpfen, ähnlich wie eine Pizza, aber nur durch Schwerkraft und Fliehkraft flachgetrieben.
Okay, und warum ist das ausgerechnet jetzt in Südtirol eine Spezialität geworden? Weil so könnte das ja auch überall auf der Welt als Geschichte passiert sein.
Eben, könnte man überall, aber Südtirol hat eben auch eine ganz besondere Geschichte, die sehr, sehr stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Da haben die Bauern gelebt, die haben ihr Brot früher selbst gebacken. Da ist man eben noch nicht zum Bäcker hingegangen, hat gesagt, hier, ich nehme das und das, sondern man hat selbst den Backofen angeworfen und zwar mit Holz. Das war damals schon, ob man es glaubt oder nicht, teuer, einigermaßen knapp. Und man konnte das nicht mal so zack, zack, zack verheizen, immer mal wieder jede Woche ein schönes, frisches Brot backen, sondern man hat so ein- oder zweimal im Jahr den Ofen angeworfen. Und das heißt natürlich, man musste da ein Brot backen, das sich sehr, sehr lange hält.
Ah.
Normales Brot, das kennst du, das verdirbt sehr schnell.
Ja, leider.
So,
genau.
Und da kommt das Schüttelbrot ins Spiel, denn das ist hart, da können keine Keime ran, da kommt kein Schimmel ran, wenn man das anständig lagert. Und das kann man dann das ganze Jahr über noch sehr, sehr gut essen.
So, Thema anständig, du hast es gesagt, anständig heißt auch anständig mit anpacken in deinem Fall. Du wolltest ja selbst dieses Schüttelbrot mit herstellen, zumindest diesen Schüttelprozess auch selbst mal ausprobieren. Wie war das so? Hat's gut geklappt mit Benjamins Anleitung?
Ja. Also ich bin vielleicht auch nicht der einfachste Schüler, auch nicht so wahnsinnig begabt. Aber am Anfang bin ich noch ganz gut mitgekommen. Da ging es natürlich noch nicht ums Schütteln. Man muss ja erstmal den Teig machen. Mhm. Und das hören wir hier, wie das vonstatten ging.
Hier haben wir eine Riesenschüssel mit, also ich sehe Mehl, Salz und vor allem Duft. Hier kommt so ein richtiger Anisgeruch raus. Kümmelkörnerchen mache ich auch aus.
Der Duft, den du spürst, der ganz intensive, das ist jetzt eigentlich, es wird dich an Anis erinnern, es ist aber Zigeunerkraut. Das ist das Grüne da, ganz oben auf. Und das ist eben das typische Gewürz, das wir im Südtirol sehr, sehr häufig verwenden und in Deutschland eigentlich nicht in Verwendung ist.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht auch der Name problematisch in deutschen Landen, aber hier, das Zigeunerkraut riecht einfach wirklich gut. Hier läuft das Wasser ein. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen so eine etwas breiigere Masse. So richtig Form hat es noch nicht angenommen, aber das ist dann was für den nächsten Schritt.
Ah, finde ich immer schön, wenn man das selbst so mit eigenen Händen ausprobieren darf. Diese jahrhundertealten Traditionen, die es da gibt in den Destinationen, die wir so besuchen dürfen hier im Podcast. Wir können es ja mal ein bisschen spannend gestalten in dieser Episode und einfach das Schütteln auf später schieben. Was hältst du davon?
Ja, warum denn nicht? Aber wo geht's denn dann hin?
Komm, lass uns mal eine Expertin zu Wort kommen lassen, die du dort getroffen hast. Eine, die sich mit Brixen so richtig auskennt. Wer ist das?
Ja, das ist Erika Kircheis. Die hat mich ganz toll bei meiner Recherche vor Ort unterstützt, mir gezeigt, was wo ist. Und die ist eine richtige Kennerin dieser Region. Und da wollte ich natürlich mal wissen, naja, was macht denn Südtirol und was macht insbesondere Brixen zu so einem tollen Reiseziel?
Brixen ist die älteste Stadt Tirols. Und ist eine sehr lebendige Stadt mit viel Kultur, aber auch mit viel Outdoor-Möglichkeiten.
Welche Einflüsse wirken hier stärker? Also das Italienische mit diesem Lebensgefühl, Dolce Vita, Olivenöl, Vespa fahren? Oder ist es dann doch eher so der germanische Kulturraum?
Man hat das Gemütliche, das Lässige, Dolce Vita, aber auch das Germanische. Es muss alles perfekt gut funktionieren. Also ich glaube, man hat das Beste beider Kulturen.
Das kann ich nur bestätigen. Und vor allem, was Essen angeht, da gibt es ja immer direkt mehrere Gänge-Menüs eigentlich in jedem Hotel, was ich dort besuchen durfte bisher. Du, Tom, hast natürlich vor Ort auch recherchiert und genossen und möchtest ein ganz besonderes Hotel an dieser Stelle auch vorstellen, das Mai Aber. Was ist daran so besonders?
Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Dieses Hotel steht am Hausberg der Gegend, der Plose, wir hatten sie schon erwähnt. Und obwohl dieses Gebäude an einem Berg gebaut ist, hat man sich da gesagt, nein, wir müssen die Aussicht noch spektakulärer machen. Und wie machen wir das? Wir stellen es auf Stelzen.
Super.
Ja? Ja. Stelzen im Sinne von Säulen. Mhm. Das ist also ein Baumhaushotel und daher kommt auch der Name Mai Aber. Also Aber ist das lateinische Wort für Baum und dementsprechend fühlt man sich auch ungefähr wie in einem Baumhaus. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie so ein Bretterverschlag, den man irgendwo in 2-3 Meter Höhe in so eine Buche reingemacht hat.
Wie wir das früher mal gemacht haben.
Ja, na klar. Ne? Ja, das ist ein echtes Luxus-5-Sterne-Hotel. Hier hat man wirklich toll mit dem Thema Aussicht gearbeitet. Und die Juniorchefin Alexandra Huber und ihr Vater Markus führen dieses Hotel. Und ich habe sie gefragt, wie kommt man denn bitte auf so eine Idee?
Da war ein Architektenteam, ein lokales aus Brixen, das die Idee vom Baumhaushotel vorgebracht hatte. Sie hatten eigentlich schon ein komplett fertiges Projekt, waren dann aber nicht ganz zufrieden, sind dann nochmal aufs Grundstück gefahren und sind dann im Wald zwischen den Bäumen gestanden und haben gesagt, ja, man müsste das Hotel doch hochbringen, um die Aussicht genießen zu können. Haben dann komplett nochmal von neu gestartet und haben dann die Idee vom Baumhaushotel präsentiert, die uns so gut gefallen hat, dass wir die natürlich genommen haben und haben das Ganze rundherum dazugebaut.
Puh, das klingt nach einiges an Investitionen, aber auch einiges an Planungsarbeit. Wie lief das so ab und wie ist es heute geworden? Klingt erstmal sehr schick und ambitioniert.
Ja, auf jeden Fall. Und man hört es ja auch schon, Alexandra ist da wirklich Feuer und Flamme für. 2018 wurde dieses Haus gebaut. Vorher steckten da 5 Jahre Planungsarbeit drin. Das ist also wirklich ein richtig großes Projekt gewesen. Und auch ansonsten sehr, sehr hoher Anspruch, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen hoher Anspruch. Ein 7-Gänge-Menü gibt es da am Abend. Man hat eine Wellness-Landschaft gebaut mit mehreren Saunen. Gut, manches davon gibt es natürlich auch woanders, aber ganz besonders hat mich eben beeindruckt, wie man dieses Thema Wald, was ja für Südtirol sehr bestimmend ist, man sieht die Bäume an den Bergen, wie man das dort umgesetzt und eingesetzt hat. Holz findet man überall dort im Haus, sogar die Rezeption ist ein Baumstamm.
Ach,
also
Quatsch.
Das ist einfach stimmig, ja.
Aber man fühlt sich nicht wie im Wald stehen gelassen an der Rezeption hoffentlich.
Nee, definitiv nicht. Dafür war der Empfang viel zu freundlich. Das hat alles gut geklappt. Das Mai Aber ist also wirklich ein Familienhotel. Wir hatten schon einige Familienhotels hier im Podcast, die wir vorgestellt haben. Ja. Und wir kennen eben auch diesen ganz besonderen Charme, den sowas immer versprüht. Wir sind ja große Fans davon. Ja, und die Familie Huber, die lebt das wirklich.
Familienbetrieb für uns heißt, dass jeder mithilft, zusammenarbeitet, jeder seinen eigenen Bereich hat, wo er sich ausleben kann. Aber vor allem das Hotel über die Generationen versucht weiter zu führen und vor allem weiter zu entwickeln.
Ja, das finde ich auch immer das Spannende, wenn man so mit verschiedenen Generationen spricht, die so ein Hotel ausmachen und auch weiterentwickeln wollen, wo sich dann immer wieder die Frage stellt, ja, wie viel darf ich denn verändern, ohne vielleicht die Generationen davor, ich sag mal, vielleicht auch zu kritisieren in dem, was sie geschaffen haben. Man will ja auch so ein bisschen den Geist eines Hotels beibehalten, aber andererseits, man muss ja auch mit der Zeit gehen. Wie wurde das im Mai Aber gelöst?
Das sind natürlich Herausforderungen, die werden noch kommen, weil das Ganze ja erst seit 2018 existiert. Aber Vater Markus, der ist da sehr, sehr entspannt. So hat er sich jedenfalls gegeben im Gespräch mit mir. Der kann das, glaube ich, sehr, sehr guten Gewissens an seine Kinder übergeben. Die arbeiten wirklich ganz toll zusammen. Und die wissen ja auch, worauf es ankommt. Letztlich nämlich, dass man das Beste für die Gäste rausholt. Stammgäste. Das ist für jedes Hotel ganz besonders entscheidend, dass sie wiederkommen, sagt hier auch nochmal Markus so.
Zu den Gästen entsteht ganz eine besondere Beziehung. Das sind nicht nur mal Gäste, Freundschaften, es gibt ja, die kommen über Generationen. Ein Gast beschließt, nach 40, 50, 60 Jahren im gleichen Ort, im gleichen Betrieb kommen, in der gleichen Beherbergung, dann ist da etwas mehr dahinter, wie nur ein Bett und was zum Essen.
Also was ganz Besonderes, eine Philosophie, die in dem Hotel wahrscheinlich auch spürbar ist, kann ich mir vorstellen. Wie hast du so den Service erlebt, auch die ganzen Einrichtungen, die Details, die man dort so sieht, wenn man durch das Hotel flaniert? So ist es ja oft, wenn man da so durchwandelt. Wahrscheinlich ein ganz besonderer familiärer Eindruck, der einen sofort dann dort ja glücklich macht, oder?
Du merkst es eigentlich, wenn dir die Leute sehr schnell mit einem Lächeln begegnen. Das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber ich finde, es ist ein Unterschied zu so sehr anonymen Kettenhotels. Ich hatte immer so das Gefühl, jeder freut sich wirklich auf mich persönlich, dass ich jetzt da bin, auch wenn er mich nicht persönlich kennt. Wir haben uns ja alles angeschaut. Da ist der sehr, sehr große Wellness-Bereich. Da gibt es die Saunen, in denen man toll schwitzen kann. Da sind dann die Bademeister unterwegs oder die Saunameister. Und wenn man das dann irgendwann absolviert hat, dann freut man sich natürlich auch, ins Zimmer zurückzukehren. In unserem Zimmer war zum Beispiel auch so eine sehr große Leseecke, also eine Ecke an einem Fenster, die war ausgelegt mit einer sehr großen Matratze. Man konnte auch Vorhänge zuziehen, man konnte sie auch offen lassen. Einfach mal so den Blick schweifen lassen, war für uns jetzt nicht wirklich ein Thema, weil das Wetter so gut war, dass wir lieber auf die Terrasse gegangen sind. Mhm. Aber so dieses Gefühl, ich kann immer da sein, ich kann den Wald anschmachten, ich kann mich da der Natur so verbunden fühlen. Das ist für mich was, wo ich sage, okay, ich komme jetzt an in dieser Region. Und das ist immer ein schöner Moment auf so einer Reise.
Ja, oder eben Vorhänge zu und Schüttelbrot genießen. Wie das Schütteln abläuft, das ja gleich noch hier im Podcast. Vorher, Tom, noch eine Frage zu den 7-Gänge-Menüs, die du ja gerade schon angesprochen hattest. Wie waren die so? Also hat man es auch am zweiten Tag noch überraschend gefunden oder war es so, dass irgendwann die Kreativität ausgegangen ist? Weil so eine Küche, jeden Tag 7 Gänge kreieren, das ist schon eine große Herausforderung.
Man hat da wirklich gespürt, diese Leidenschaft, die wird eben auch bis in die Küche getragen. Und darum gab es Menüs, die waren, also an einem Tag hieß es, ich glaube, Bella Italia, da waren dann alle Sachen sehr, sehr italienisch inspiriert, aber ich hatte trotzdem immer noch den Eindruck, es ist nicht so dieses komplett typisch italienische, wie man es jetzt, sagen wir, in Palermo oder Neapel vermuten würde. Wir sind nun mal in Südtirol und das hat man da eben auch auf dem Teller gemerkt.
So, an dieser Stelle, finde ich, könnten wir kurz mal überlegen, wo die nächste Lieblingsreise hingeht. Ich würde mal sagen, wie wär's, Tom, mal so richtig weit weg? Das wäre doch mal wieder schön.
Heißt das mit Flugzeug?
Ja.
Oh, ich weiß nicht, muss das sein? Geht's nicht auch irgendwie schnell irgendwo mit dem Auto hin oder so? Ist mir nicht so ganz angenehm, ehrlich gesagt.
Das klingt ja jetzt nach Flugangst. Wusste ich gar nicht. Also wir sind doch oft schon geflogen. Hast du da echt?
Ja, kann sein. Aber ich steige halt einfach oft mit schweißnassen Händen, mit so ein bisschen Pulsrasen in den Flieger. Ja, gebe ich nicht gerne zu, aber ist so.
Hätte ich nicht gedacht. Okay, naja. Jedenfalls, man kann da ja auch was machen gegen Flugangst und zwar ganz gezielt. Unser Partner LTA Reiseschutz hat eine Liste zusammengestellt, extra für Leute, die mit schwerem Magen und rasendem Puls im Flugzeug sitzen. Willst du mal sehen, oder?
Ja, zeig doch mal her.
Ja, hier.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier steht zum Beispiel, dass man einen Gangplatz wählen soll, damit es einem nicht so eng vorkommt im Flieger. Da habe ich mir zum Beispiel noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Oder guck mal, was hier auch steht. Entspannungsübungen, speziell für Leute mit Flugangst, könntest du ja auch mal ausprobieren. So ein bisschen entspannen vorher.
Das ist wirklich eine gute Idee. Oder das hier, trinken Sie ausreichend. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, ja, ist aber Wasser mit gemeint, nur dass du das weißt.
Egal, schreibe ich mir jetzt mal dazu und ihr könnt euch die Liste natürlich auch holen. Gibt es kostenlos bei unserem Partner LTA Reiseschutz.
Oder natürlich auch in den Shownotes einfach mal reinklicken.
Puh, wo fliegt man denn jetzt eigentlich hin?
Schlag was vor, du bist doch jetzt bereit. Wir besuchen heute das wundervolle Südtirol, genauer gesagt die Region Brixen. Und Tom, wir haben es jetzt mehrfach schon angekündigt, du stellst heute Schüttelbrot her, gemeinsam mit dem Bäcker und Profi Benjamin. Eben haben wir schon so ein bisschen den Teig gemeinsam angerührt und jetzt geht's also wirklich ums Schütteln und Brechen, nehme ich an, oder wie geht's weiter?
Absolut richtig, aber mit Brechen, das sage ich nur sicherheitshalber, geht's um das Brechen des Brots, um nichts anderes.
Ja, natürlich.
Und Brot, das muss ich auch noch erzählen, hat im Raum Südtirol eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Denn so das Brot, wie wir das kennen, sagen wir mal ein Roggenmischbrot oder ein Dinkelvollkornbrot, was man bei uns typischerweise in der Bäckerei bestellt, bekommst du dort praktisch nicht.
Ach.
Und wenn ich dorthin gehe und sage, ich möchte ein Brot, dann bekomme ich absolut nicht das, was ich bei einem Bäcker in Deutschland erhalten würde. Brot ist da so ziemlich alles, was kein Süßgebäck ist. Plunderteilchen, Bienenstich, alles von Breze bis eben zum Schüttelbrot. Das versteht man dort unter Brot. Völlig andere Kultur, aber genauso schmackhaft. Und darum habe ich eben gesagt, so, ich will wissen, wie das geht. Wir sind wieder bei Benjamin Profanter in seiner Backstube. Ja, und Schüttelbrot heißt nun mal deswegen Schüttelbrot, weil es geschüttelt wird. Man kann es nicht einfach ausrollen, dafür ist der Teig zu klebrig, sondern muss da so eine besondere Bewegung machen. Da habe ich zu Benjamin gesagt, du, ich will es probieren, aber Du musst mir eben zeigen, wie das geht.
Wir setzen jetzt den Teigfladen, der schon ein bisschen aufgegangen ist, auf das runde Holzbrettchen um, ist ungefähr 40 cm im Durchmesser und jetzt geht es ans Schütteln. Es schaut so aus, als würde der Teigfladen in die Luft geworfen. Ist es aber nicht. Das Brettchen wird auf Brusthöhe gehalten und nach unten weggezogen. Und man fängt es dann wieder mit einer Gegenbewegung auf, man hört es ein bisschen so klatschen und ist aber natürlich relativ schwierig, weil es ist jetzt eine dreidimensionale Bewegung, wo ich extrem viel Hand-Augen-Koordination dazu benötige. Normalerweise läuft es so pro Schüttelbrot innerhalb von 5 bis 6 Sekunden ab und dann ist es flach. So, und jetzt bitte nachmachen.
Und jetzt bitte nachmachen. Das ist immer die schönste Stelle, ne? Wenn man dann selbst so ein bisschen aufgeregt ist, vielleicht schon so feuchte Fingerchen hat und dann, ja und dann.
Da weiß man, jetzt wird's ernst.
Jo.
Er hat mir das ja vorgemacht. Und ich dachte mir, so schwer kann das ja nicht sein, halt da dieses Brettchen runterfallen zu lassen mit dem Brot. Zumindest mal ausprobieren. Also ich habe mir dann so ein Holzbrett geschnappt, da war ein Roggenteigfladen drauf. Und dann ging's los.
Fangen wir erstmal so an, ja?
Vor die Brust halten und nach unten wegziehen. Nicht nach oben. Ja, genau. Jetzt noch Brettchen schräg halten. Nach rechts, nach links, nach hinten, nach vorne. Du wirfst den Teig nach oben und dann zieh nach unten weg. Du machst es schon recht gut, aber da brauchen wir noch mindestens 2.000 bis 3.000 Stück.
Oh Gott, da habe ich ja noch was zu tun.
Ja, es braucht Monate, bis man das richtig gut beherrscht.
Man ist immer so versucht, es nach oben zu werfen.
Ja, genau.
Man muss ja im Prinzip 1.000 Sachen gleichzeitig machen. Drehen, schräg halten, den Teig wieder nach oben bringen, dabei aber nicht werfen. Es hat eigentlich immer noch so ein kleines, rundes Leibchen. Wenn ich jetzt noch so 5 Minuten weitermachen würde, dann hätten wir vielleicht irgendwann mal ein anständiges Schüttelbrot. Ich fürchte nur, dass man dafür in so einer professionellen Backstube zu wenig Zeit hat.
Das ist Handarbeit wie Brezenschlingen oder eine handgewirkte Semmelformen. Und deswegen auch der stolze Preis für das originale, handgeschüttelte Schüttelbrot.
Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier am Tag das ein paar hundert Mal machen.
Ja, die Kollegen machen so 2.000 bis 3.000 Stück davon am Tag.
Ui.
Deswegen haben die auch so kräftige Arme.
Alles sehr muskulöse Kollegen hier.
Ja.
Okay, mit denen hast du dich lieber nicht angelegt. Nee. Wahrscheinlich aber viel von gelernt.
Auf jeden Fall. Also das Schwierige ist eben, diesen Teigling auf dem Brett immer wieder nach unten fallen zu lassen und dann nicht nach oben zu werfen, sondern es wieder so ein Stückchen langsam nach oben zu bringen, um es dann wieder nach unten fallen zu lassen. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Es ist irrsinnig schwierig. Also darum wirklich Respekt für diese echten Handwerksbäcker.
Und jetzt mal unter uns, gibt es da nicht schon eine Maschine, die das auch könnte?
Ja, man kann das auch maschinell herstellen, aber das kann für uns hier natürlich kein Thema sein. Wir stehen hier wirklich für Menschen aus der Region, für Menschen, die das leben und selbst machen. Und darum war für mich völlig klar, wenn ich mir Schüttelbrot anschaue, dann will ich auch Handgemachtes.
So, und dann ging das Brot in den Ofen wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Benjamin hatte auch eine ganz besondere Backtechnik, mit der er das Brot so knusprig macht, wie er es macht. Aber er hat mich darum gebeten, dass wir es hier nicht verraten, damit sich das nicht halb Südtirol bei ihm abschaut. Aber sagen wir mal, es ist ein sehr cleverer Kniff, mit dem er es wirklich so hinbekommt, dass das Brot richtig, richtig resch ist, wie man hier im Süden sagt, knusprig und bereit, um es zu essen. Und ich wollte es dann natürlich auch unbedingt probieren.
Wir wollen natürlich nicht den gesamten Fladen im Eimer essen, sondern wir müssen es brechen.
Ja, der ist ungefähr so groß wie, ja, sagen wir mal, hat einen Durchmesser von meinem Unterarm.
Wenn man jetzt davon abbeißen würde, würde es natürlich bröseln, krümeln, es wird brechen. Da gibt es in Südtirol eine gute Methode. Wir drehen das Schüttelbrot um. Was mache ich dann? Ich haue mit der Faust genau mitten rein auf das Schüttelbrot, damit es schön bricht. Die größeren Stücke mache ich auch noch mit klein, habe dann verzehrfertige Stücke.
Mein schönes Brot ist nur noch in Scherben. Ja, aber in köstlichen Scherben, würde ich sagen. Da probieren wir doch mal, oder? Da schmeckt man das Zigeunerkraut.
Ja, auf alle Fälle. Man hat eben auch noch Fenchel- und Kümmelnoten mit dabei, die Röstaromen aus dem Backofen. Vor allem das mehlig-malzige, wie man es halt von trockenen Backwaren noch kennt. Aber die Gewürze stehen ganz klar im Vordergrund.
Oh, klingt super lecker.
Absolut. Also mir hat es richtig gut geschmeckt. Und man ist natürlich auch stolz drauf, dass man so etwas selbst gemacht hat.
Was gibt's dazu? Dann ein Bierchen oder wie genießt man das dort?
Ja, kann man bestimmt auch. Aber in Südtirol ganz typischerweise, es ist ja auch eine riesige Weinregion und Winzer machen da tolle Sachen. Also ganz typisch isst man das Schüttelbrot mit einem ordentlichen Glas Wein. vielleicht sogar eher Rotwein. Ich bin ja mehr der Weißweintrinker und darum haben wir uns dann am Abend auch im Mai Aba auf unsere schöne große Terrasse gelegt, ein Schüttelbrot zerbrochen, bum bum, klar, und dazu ein ordentliches Glas Wein. Echt klasse, wenn man da liegt, sich den Sonnenuntergang anschaut, dann auch noch von diesem fantastischen Tal, an dem das Mai Aba liegt.
Herrlich.
Da fließt einfach alles zusammen. Ausblick und das gute Essen, der gute Wein. Also da kann man sich schon verlieben in Südtirol.
Ich will auch unbedingt bald wieder hin. Also ich war schon in den Regionen Lana und Bozen. Aber Brixen ist jetzt auf jeden Fall ganz oben mit auf der Liste für die nächsten Reisen angelangt. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Tipps, die so endgültig euch da draußen jetzt so richtig vom Hocker hauen. Denn auch in dieser Episode gibt es natürlich unsere Top 3 am Ende. Die drei Geheimtipps von uns, für euch, von uns, die da waren, für euch, die vielleicht hinwollen. Was ist auf Platz 3 gelandet, Tom?
Hydriert bleiben. Das ist in warmen Regionen ja ganz besonders wichtig. Und dafür muss man in Brixen kein Wasser aus der Flasche kaufen, mit sich rumschleppen, sondern es gibt da ganz viele Trinkwasserbrunnen in der Stadt. Da kann man sich was abfüllen, man kann auch direkt draus trinken. Garantiert quellfrisch und man sorgt dafür, dass man da keinen Hitzschlag erleidet.
Super praktisch. Kommen wir zu Platz 2. Was ist da gelandet?
Das ist der Stadtteil Stufels in Brixen, der älteste der Stadt. Wenn man so auf verwinkelte Gässchen steht, in denen kleine Häuser aneinander stehen, dann ist man dort richtig. Stufels ist ein Künstlerviertel, da gibt es jede Menge Ateliers, da gibt es Kunsthandwerker. Man kann da ganz toll durchschlendern und da auch nochmal so richtig volle Kanne Lokalkolorit aufsaugen.
Ach herrlich, haben wir was für die Augen dabei, für den Geist, natürlich auch für den Magen hatten wir schon was. Vielleicht noch auf Platz 1 ein bisschen was für den Körper, so ein bisschen wandern vielleicht?
Natürlich ist ein Muss in Südtirol, würde ich sagen. An der Plose, das ist der nahegelegene Berg, da gibt es ganz viele Wege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Da kann auch die Familie mit kleineren Kindern ganz gut eine Wanderung machen. Besonders gut übrigens für Hotelgäste ist die Brixen-Card inklusive. Das ist die örtliche Gästekarte und mit der kann man kostenlos mit der Bergbahn auf die Plose fahren und natürlich auch wieder runter. Also bestens unterwegs, ohne dann noch viel extra zahlen zu müssen.
Ach, herrlich. Ich bin komplett überzeugt von Brixen, von Südtirol ja sowieso. Tom, wollen wir es so machen? Du gibst mir gleich nochmal die Nummer von Familie Huber. Ich rufe da direkt an und mache, glaube ich, mindestens einen Familienurlaub nochmal klar.
Ja, kleiner Trip ins Mai Aba, warum denn nicht, ne?
Eben. Also so nett auch, wie die erzählt haben. Und es gibt ja noch viel mehr, wenn man möchte, nämlich eine Sonderfolge, richtig?
Ja, Alexander Huber und ihr Vater Markus haben sich mit mir zum Interview getroffen. Das, was wir hier gehört haben, das war ein kleiner Ausschnitt davon. Das Gespräch war aber so interessant, dass ich gesagt habe, wir müssen das eigentlich als Bonus-Episode machen. Ein Interview mit den Hubers, in dem sie über das Mai Aba sprechen und wie sie auf die Idee gekommen sind, das Hotel auf Stelzen zu stellen und natürlich auch, was sie so sehr schätzen an Südtirol, an Brixen. Und sie haben auch noch jeder einen Geheimtipp, was man dort unbedingt machen muss. Also die Episode würde ich mir auch auf jeden Fall anhören. Die ist jetzt schon online.
Genau, einfach im Podcast-Player eures Vertrauens einmal weiterklicken oder einfach aufs Format, auf Lieblingsreisen und dann dort in der Playlist schauen, da ist die Sonderepisode jetzt schon abrufbar. Mensch, schön, haben wir wieder schön Inspiration hier gegeben und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Reise. Vielleicht ja sogar wieder gemeinsam, Tom, ne?
Ja.
Ich hätte mal wieder richtig Lust. Da müssen wir mal wieder so ein Männerwochenende irgendwo machen vielleicht.
Es zieht uns doch immer raus in die Welt, in die schönsten Ecken.
So ist es. Von daher, bis ganz bald.